Mir nicht hängen geblieben, aber was aus Kindertagen hängen geblieben ist, das ist ein Kinderlied. Und dieses Lied, finde ich, bringt den Kontrastegedanken auch sehr gut auf den Punkt. Und zwar ein Lied, was das ausdrückt, was es heißt, als Christ zu leben. Jemand sagte mal, als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Und wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid, dann würdet ihr das vielleicht unterstreichen und sagen, ja, genau so ist das. Es gibt spannende Momente, es gibt schwere Momente und es gibt auch die schönen Momente. Und als Christ zu leben, Kontrast zu leben, das beschreibt eben das eben schon angemerkte Kinderlied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wage es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Und vielleicht hätten die Christen, an die Petrus den ersten Petrusbrief geschrieben hat, wenn sie dieses Lied gekannt hätten, das auch gerne gesungen. Sie haben sich gefühlt wie in der Fremde, wie ständig gegen den Strom schwimmen, so ein Fisch unter lauter Fischen, die in die andere Richtung schwimmen. Ein Umfeld, was sie nicht unbedingt willkommen heißt. Und Christsein erzeugte damals und Christsein erzeugt auch heute ja nicht unbedingt Beifall, da wo man als Christ lebt. Nicht alle finden das toll, wenn man sich dazu bekennt. Und dennoch bestärkt Petrus die Christen damals und auch uns, die wir uns mit dem Brief beschäftigen, uns auch heute in genau diesem Gedanken, wer mit Jesus leben will, der bildet einen Kontrast zur Gesellschaft. Und der soll auch genau das tun, Kontrast zur Gesellschaft bilden, gegen den Strom schwimmen. Und von daher können auch wir heute aus diesem Brief etwas lernen. Und wenn du schon länger mit Jesus lebst, dann ist das vielleicht für dich eine Bestätigung und eine Unterstützung dabei, nochmal neu auch zu überlegen, welche Prioritäten möchte ich im Leben setzen, wo muss ich das vielleicht nochmal neu justieren. Und wenn du noch gar nicht so lange mit Jesus lebst oder heute Morgen hier bist und dir auch gar nicht sicher bist, wie das bei dir mit Jesus aussieht, dann zeigt dir dieser Text auf jeden Fall auf ganz eindeutige Art und Weise, dass du auch schon mal abschätzen kannst, was würde das denn heißen, wenn ich diese Entscheidung treffe, was kommt denn da auf mich zu? Nicht, dass alles sich von vornherein ändern muss, damit du mit Jesus leben kannst, aber wenn du mit Jesus lebst, dann wird sich in deinem Leben auch etwas ändern, wenn du dich für ihn entscheidest. Und ich lese uns aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lang genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, so soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Petrus fordert die Leser seines Briefes, die Christen, auf, mit ihrem Leben einen Kontrast zu bilden, eben in der Fremde, in dem fremden Umfeld. Und er macht das an zwei Lebensbereichen deutlich. zwei Bereiche. Zunächst einmal das Leben für Jesus in einem nichtchristlichen Umfeld. Es ist ja auffällig, dass Petrus immer wieder auf Jesus zurückkommt. Natürlich, wir haben gerade schon ein Kinderstunde-Lied gehabt, Jungscha-Lied, und alle, die so eine Jungscha-Karriere haben, wissen ja, es gibt mehrere Antworten, die immer richtig sind, mit denen man durchkommt. Ja, nein, beten, Bibel und Jesus. Damit kann man jede Jungschau und jeden Kindergottesdienst gut schaffen. Und Jesus ist also immer die richtige Antwort. Und deswegen kommt auch Petrus hier auf Jesus zurück, wenn es ihm darum geht, dass die Leser des Briefes ja ein Leben führen sollen in ihrem nichtchristlichen Umfeld, das die Menschen anspricht, damit sie zu Jesus finden. Dann muss man natürlich auch beim Kern bei Jesus anfangen, auf Jesus gegründet sein. Und der bisherige Argumentationsverlauf, der immer wieder aufgekommen ist in diesem Brief, war ja: Ihr lebt für Jesus im fremden Umfeld, deswegen werdet ihr jetzt leiden und Widerstände erleben und ihr seid ermutigt und aufgefordert, das auszuhalten. Und jetzt kommt noch eins dazu: Wenn ihr leidet und wenn ihr bereit seid zu leiden, dann zeigt das, dass ihr mit Jesus lebt und dass euer Leben mit Jesus euch dazu bereit macht, auch Widerstände und Herausforderungen in Kauf zu nehmen. Und das heißt nicht, wir müssen jetzt anfangen, uns selbst zu knechten, uns den ganzen Tag auszupeitschen oder irgendwelche Selbstkasteiungsgürtel zu tragen, damit wir auch wirklich was vom Leiden spüren. Der Widerstand wird ganz von alleine kommen. Da müssen wir gar nicht so viel dafür tun. Und es wäre natürlich auch schön, wenn wir überhaupt nicht darüber reden müssten, dass es Widerstände geben wird, dass Christsein keinen Beifallklatschen gibt und dass wir in einem fremden Umfeld auch in unserem Land leben. Aber es ist Realität, dass es Widerstand gibt. Es ist Realität, dass wir als Christen abgelehnt werden. Petrus geht es mehr darum, dass er sagen will, diese Bereitschaft zu leiden, die entsteht nur dann, wenn ich wirklich mit Jesus unterwegs bin und wenn Jesus mein Herz und mein Leben und meine ganze Einstellung verändert hat, wenn er da an mir gearbeitet hat. Und das ist für uns heutzutage herausfordernd, sowas zu hören, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, in einer Kultur leben, wo Leiden keine Größe mehr ist. Ich hatte vor einigen Wochen das schon mal erzählt aus einem Buch, was ich gelesen habe, wo da ein schlauer Mensch das aufgezeigt hat, durch die Jahrhunderte hindurch, wie in unterschiedlichen Weltanschauungen und Religionen alle irgendwie es geschafft haben, eine Antwort auf die Frage nach dem Leid zu finden. Ob das eine kluge Antwort war, ganz dahingestellt. Aber zumindest hat man sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Was heißt das denn eigentlich, dass wir leiden müssen? Nur wir heutzutage, wir haben ein Problem damit, das noch irgendwie anzunehmen, weil wir so auf Erfolg und Erfüllung getrimmt sind, dass es ja eigentlich immer nur nach oben gehen kann, dass es immer nur besser werden kann, dass wir immer nur so auf der Erfolgsleiter steigen und Rückschritte sind dann verboten und Leid und Not sind dann keine Größen mehr. Das passt einfach nicht zu diesem super erfolgreichen Leben, das nimmt uns unsere Lebenszeit weg. Und dann ist selbst so eine Männergrippe, die ja wirklich hardcore ist, also die ja Menschen an den Rande ihrer Verzweiflung bringt, die ist dann schon zu schlimm für alles. Also das zieht einem ja den Boden weg. Und wie viele Männer haben mit so einem kurzen Schnupfen schon ihr Testament gemacht? Weil sie mit diesem Leid nicht umgehen konnten. Prüfungszeiten lassen uns denken, dass wir jetzt alles verlieren. Und Petrus sagt, es ist aber ganz anders. Real ist, Leid ist ganz klarer Bestandteil unseres Lebens auf dieser Seite des Paradieses, wo es einfach dazugehört. Und da sind Christen und Nichtchristen überhaupt nicht unterschieden. Es betrifft uns beide. Und vielleicht müssen sich die Christen das ganz besonders sagen, damit nicht irgendwo so ein falsches Denken reinkommt. Wenn wir Gott auch auf unserer Seite haben, dann passiert das nicht mehr. Wenn wir Gott auf unserer Seite haben, passiert es vielleicht gerade noch viel mehr, weil noch viel mehr Widerstand auf uns zukommt. Jesus hat das schon vorausgesagt und er selbst hat uns dieses Vorbild ja gegeben, er selbst hat gelitten. Und wer sich das vor Augen hält, dass Jesus gelitten hat, nicht einfach nur, weil er Freude daran hatte, sondern weil er ja als unser Retter auf diese Erde gekommen ist, weil er uns retten wollte aus all dieser Not heraus und das für uns getan hat, obwohl wir nichts dafür getan haben, wie groß seine Liebe ist, wie groß seine Vergebung ist, umso mehr werde ich dann ja auf Jesus ausgerichtet und umso mehr verstehe ich vielleicht auch Stück für Stück, was seine Liebe heißt, dass ich gehalten bin, auch in allen Krisen und in allen Nöten und umso mehr bestimmt er dann auch mein Leben und das hat Auswirkungen. Wer das leben kann, schreibt Petrus, der hat mit der Sünde gebrochen. Und das heißt nicht, dass die Sünde jetzt aus unserem Leben verschwunden ist. Sünde ist immer noch irgendwo in unserem Leben drin, auch wenn wir es vielleicht nicht wollen und trotzdem tun wir es. Und das ist hier nicht gemeint. Aber was gemeint ist, unsere Einstellung, unsere Wünsche, die verschieben sich an irgendeinem Punkt. Die auf mich ausgerichteten Wünsche, dieses Egoistische, was in meinem Herzen drin ist, meine Selbstverwirklichung ist nicht mehr das erste Ziel, was ich habe. Die Macht hinter der Sünde, Gottes Gegenspieler, der mir das einredet, du musst dich um dich kümmern, setz alles auf dich, du bist selbst Gott. Die Macht ist gebrochen, weil Jesus jetzt der Sieger im Leben ist. Und wie sich das dann verändert, zeigt sich im Rückblick. Und Petrus tut ja genau das, dass er die Leser nochmal daran erinnert, wie war das denn eigentlich früher? Wie war das denn, als ihr noch nicht mit Jesus gelebt habt? Und er schreibt, ihr habt in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach den Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Dieser alte Lebensstil, das, was in der Kultur damals ja auch irgendwie Mainstream war, auch wenn das vielleicht nicht offen angesprochen wurde, aber Petrus tut das hier. Ein Leben, das nur auf Eigennutz ausgerichtet war. Eigennützige Dinge, die Gier, die da war, Ablenkung an ganz schnellen Punkten irgendwie zu haben, Ausschweifungen, Begierden, Alkoholexzesse, Zügellosigkeiten beim Essen, all das, was Ausdruck auch der umgebenden Religion, der griechisch-heidnisch-römischen Kultur und Religion war, das, was ganz normal im Alltag gelebt wurde. Es war ganz normal, dass man im Alltag zu irgendwelchen Festlichkeiten, bei Handelsabschlüssen oder sonst irgendwas in den Tempel der jeweiligen Gottheit gegangen ist, die einem gerade wichtig war. Gab ja ein breites Maß an Götzen, die man da auswählen konnte. Und dann hat man da mal richtig reingehauen beim Essen, ist völlig übertrieben. Und natürlich waren da auch Tempelprostituierte mit im Spiel. Und man hat sich einfach gehen lassen. Und das war Standard im Leben von vielen Menschen. Und jetzt kommen einzelne dieser Menschen zum Glauben und dann kommen die nicht mehr mit dahin. Feiern nicht mehr Geburtstag im Tempel von Zeus. Oder sie machen einen Handelsabschluss und sagen, wir gehen jetzt eben nicht mehr mit in den Tempel. Uns reicht der Handschlag. Mehr muss es nicht mehr sein. Kein schneller Kick, keine schnelle Ablenkung mehr. Das Leben hat sich verändert. Und um es gleich vorwegzunehmen, Freude dürfen Christen trotzdem noch haben. Das sagt Petrus hier auch nicht, dass wir jetzt alle nur noch so griesgrämig in der Ecke sitzen müssen. Nein, man darf sich auch am Leben freuen. Und Petrus sagt auch nicht, ihr dürft kein Glas Bier mehr genießen oder auch ein Glas Wein oder euch mal was Schönes zu essen machen. Da ist er überhaupt nicht dagegen. Aber wenn ich sage, das ist das, was mein Leben irgendwie besonders machen soll, das brauche ich, damit mein Leben besser ist. Das ist das, was mich weiterbringt oder damit lenke ich mich auch von all den Sorgen, die da sind, ab, dann läuft irgendwo was schief. Und die Verknüpfung mit den anderen Religionen sieht er als Problem. Da, wo solche Tankstellen zum Mittelpunkt des Lebens werden, wo sie mich erfüllen sollen, bin ich auf dem Holzweg. Es ist nicht der angemessene Lebensstil für Jesus und zu seiner Ehre. Und genau das ist ja das Ziel, was wir Menschen eigentlich haben sollen. Dafür sind wir ursprünglich geschaffen worden, Gott zu ehren, ihn anzubeten mit unserem ganzen Leben. Und wenn sich dann Dinge im Leben ändern, dann fällt das auf, dann merken das Leute und dann wird es herausfordern. Christen fordern andere Menschen heraus durch ihre bloße Anwesenheit als Christen. In einem Artikel habe ich unter der Woche davon gelesen, dass da jemand schrieb, dass ein Christ für einen Nichtchristen immer eine Herausforderung ist, ganz allein aus der Tatsache, dass das Gegenüber weiß, wenn der als Christ lebt, hat er irgendeine andere Autorität über sich. Er entscheidet nicht für sich alleine, er macht seine Entscheidungen an Gottes Willen fest. Und auch wenn das Gegenüber überhaupt nichts vom Glauben hält, stelle ich als Christ in der Begegnung dem Gegenüber, auch ohne dass ich überhaupt einen Ton gesagt habe, die Frage, was ist denn, wenn der Recht hat? Was ist denn, wenn es tatsächlich einen Gott gibt und ich vor ihm Rechenschaft ablegen müsste? Es könnte ja sein, ich müsste mich mit dieser Frage nochmal auseinandersetzen. Also versuche ich lieber den Kontakt mit allem, was mit Christentum zu tun hat, inklusive der Christen selbst, schon mal gleich zu vermeiden oder noch besser, ich fange einfach an, über die zu lästern. Da muss ich mich nämlich damit auch nicht mehr auseinandersetzen, dann kann ich mich davon wunderbar und super davon abgrenzen. Und es ist so, dass ich mich dann als Christ in den Beziehungen, in denen ich bis zur Entscheidung für Jesus gelebt habe, an manchen Punkten auch entfremde oder die anderen Leute das Gefühl haben, der hat sich von mir entfremdet, der ist plötzlich so anders geworden. Und das ist der Kontrast, den wir bilden. Und das fällt auf. Christen können einfach nicht mehr bei allem einfach so mitmachen, was in der Kultur, was in der Religion bis dahin Bedeutung hatte. Da ist irgendwo auch mit einer Vergangenheit gebrochen worden. An manchen Punkten ist es vielleicht auch wirklich wichtig, dass ich das tue, an anderen vielleicht nicht ganz so stark, aber es muss einfach klar sein, ich kann nicht mehr in allen Dingen so mitmachen, wo nicht mehr Jesus der Mittelpunkt ist. Das funktioniert so nicht. Und das ist nicht immer leicht. Es stellt vor die Entscheidung, das auch klar zu kriegen für das Leben. Nicht mehr alles abzunicken, nicht mehr alles abzuwinken, diesen Kontrast zu bilden. Und Petrus zeigt ja, dass diese Lästerungen nicht das letzte Wort haben werden. Denn alle Menschen, ganz egal ob Christen oder Nicht-Christen, sie werden sich einmal vor Gott verantworten müssen. Auch die, die nicht nach ihm gefragt haben. Und wer sich gegen Christen stellt, stellt sich damit ja nicht nur gegen die Christen, sondern auch gegen den, der der Lebensmittelpunkt ist. Wie es zum Beispiel schon Paulus vor seiner Bekehrung erlebt hat, als er nach Damaskus gegangen ist, um die Christen zu verfolgen. Und dann begegnet ihm Jesus und er sagt nicht zu ihm, Saul, was verfolgst du meine Leute? Nein, Jesus sagt zu Paulus, was verfolgst du? Mich. Du verfolgst mich, wenn du meine Nachfolger verfolgst. Und es ist Gott, der Gerechtigkeit schafft. Und deshalb muss ich nicht in gleicher Weise zurückschlagen, wie mir es geschieht. Wenn ich belästert werde, muss ich nicht zurücklästern. Und auch hier ist Jesus mit seinem Leiden das Vorbild und die Kraftquelle. Und ich weiß, von Gericht zu reden und das Thema aufzubringen, ist nicht besonders attraktiv. Das will auch keiner gerne hören. Aber diese Wahrheit darf nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden, nur weil sie unattraktiv ist. Denn genauso wie Leiden für uns Christen eine Realität ist, genauso ist auch das Gericht Gottes eine Realität, die kommt. Und sie wird alle betreffen, ganz egal, ob wir jetzt noch leben oder auch schon gestorben sind. Auch die, die mit Jesus gelebt haben, werden dann wieder zum Leben auferweckt. Wie Jesus, der starb, aber zum Leben auferweckt wurde. Und das war so ein bisschen die Sorge der Leser, deswegen geht Petrus da in dem Vers 6 auch so kurz darauf ein im Text. Da hatten nämlich manche Angst, dass die jetzt gestorben sind, dass die irgendwie das Evangelium nicht richtig verstanden haben oder dass das nicht gewirkt hat. Und Petrus sagt, nein, die sind halt gestorben, wie alle Menschen sterben müssen. Aber sie werden bei der Wiederkunft von Jesus etwas anderes erleben, als die, die der Botschaft nicht geglaubt haben. Und auch das bildet einen Kontrast, wenn auch jetzt noch nicht sichtbar. Die Prioritäten im Leben, anderen Prioritäten haben eine andere Auswirkung. Nicht der eigene Vorteil, nicht der schnelle Spaß stehen im Vordergrund, sondern Jesus gibt die Richtung für das Leben vor. Und eins noch als Bemerkung dazu. Denn man könnte jetzt ja auch schnell sagen, naja, wenn ich mit dem Alten breche, wenn das Alte keine Rolle mehr spielen kann, dann heißt das doch, es geht um absolute Abschottung und absolute Trennung. Aber wenn ich einen Kontrast bilden will, dann muss ich ja auch bei dem sein, mit dem ich den Kontrast bilden kann. Also denken wir nochmal an das Bild, was Ecki eben gezeigt hat, dieses schwarze und gelbe. Dieses gelbe Kästchen alleine auf dem weißen Grund hätte relativ wenig Kontrast gebildet, wenn es nicht von dem Schwarzen umgeben wäre. Das heißt, wenn ich als Christ auch etwas zeigen will von dem, was Gott in meinem Leben verändert hat und wie er in mir wirkt, dann heißt das auch, ich muss auch im Kontakt mit den Menschen stehen, die Jesus noch gar nicht kennen. Ich muss nicht bei allem mitmachen, aber ich darf mich nicht vor ihnen verschließen. Wie sollen sie denn sonst die Botschaft von Jesus erleben, erfahren und auch hören, wenn da kein Kontakt wäre? Und damit wir als Christen dafür stark genug sind, brauchen wir ein Trainingscamp, wo wir das Ganze üben können, wo wir manche Dinge, die wir dann außerhalb der Gemeinde leben können, trainieren können. Und das ist innerhalb der Gemeinde und auch darauf geht Petrus ja ein, der zweite Lebensbereich, Leben für Jesus in der Gemeinde. Und für Petrus ist es ein klares Ziel, sich auf all das zu fokussieren, auf diese ganze Thematik Kontrast zu bilden, den Fokus zu legen, weil er sagt, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Das wird mit der Welt bald vorbei sein. Und natürlich kann man jetzt zu Petrus sagen, du hast dich da ein bisschen verrechnet. Seitdem du das geschrieben hast, sind fast 2000 Jahre vergangen. Also irgendwie kann das doch nicht ganz so gestimmt haben. Aber das ist kein Zeichen von einem Rechenfehler, denn sowohl für Petrus als auch für Jesus als auch für Paulus und alle aus der ersten Generation und auch darüber hinaus war klar, mit dem ersten Kommen von Jesus sind wir auf die Zielgerade dieser Weltgeschichte eingebogen. Ganz egal, wie lange diese Zielgerade noch läuft, aber wir sind auf der Zielgerade und sie wird irgendwo zu einem Ende kommen. Und deswegen ist es gut, jetzt schon so zu leben, als wäre das Ende eigentlich gleich schon da. Wir wissen ja alle nicht, wie lange diese Zielgerade noch gehen wird. Und deshalb zeigt Petrus ja auch, innerhalb von der Gemeinde, nicht nur außerhalb von der Gemeinde, sind mehrere Dinge zu beachten, die ein Leben für Jesus zeigen sollen, was das heißt, zu seiner Ehre zu leben. 4 Aufforderungen hat Petrus im zweiten Teil des Predigttextes für uns noch. Das erste ist, seid wachsam und besonnen. Wir könnten auch sagen, seid klar im Kopf oder manche Übersetzungen haben das auch mit seid nüchtern übersetzt und dann wird klar, um was es geht. Denn das Gegenteil von nüchtern sein heißt, ich bin nicht mehr so ganz bei mir, so ein bisschen vernebelt. Und dann ist vielleicht so das Gefühl wie von einem Mann, von dem ich mal gehört habe, der von irgendeinem Fest nach Hause kam und dann in seinem Zimmer stand und sagte, wenn's Bett das nächste Mal kommt, springe ich. Und dann ist er gesprungen und stand im Kleiderschrank. Der war nicht nüchtern und besonnen und auch nicht klar im Kopf. Aber Petrus sagt, genau das soll es sein. Es geht darum, die Situation klar einschätzen zu können. Nicht, dass wir hinter jedem Busch irgendwas Komisches wittern müssen und dann zu so einem verschrobenen Wächterdienst geraten müssen. Auch das gibt es unter Christen, die haben das dann etwas übertrieben. Aber dass unser Verstand nicht irgendwie vernebelt sein soll von irgendwelchen Dingen, die nicht zentral sind, die nicht wichtig sind, die nicht das Entscheidende für unser Leben und für unseren Glauben sind. Nicht abgelenkt sein. Man könnte vielleicht wieder auf diese Verlockungen zurückgehen, die Petrus vorher schon genannt hat, die da interessant sind, die uns irgendwo benebeln, die uns vom Ziel ablenken und die Tatsache mit Gott auch gerne ausblenden. Und Petrus sagt noch ein wichtiges Ziel, warum das so wichtig ist, sich zu konzentrieren, ist, weil wir dann offen sind, auch wirklich zu beten und uns im Gebet an Jesus zu wenden. Seid wachsam und besonnen und lasst euch von nichts vom Gebet abbringen. Das ist das Entscheidende, die Hinwendung zu Gott als der Schlüssel für ein Leben zu seiner Ehre. Beziehung mit ihm pflegen und immer wieder. Dann richte ich mich auf ihn aus, dann kann er mich prägen und schärft sozusagen auch den Kontrast und macht mich gleichzeitig auch fähig, in einer fremden Umgebung für ihn zu leben. Wo ich nah bei ihm bin, kann er mich gestalten und die nächsten Punkte, die Petrus jetzt nennt, funktionieren auch nur dann, wenn ich nah bei Jesus bin. Bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, schreibt er als nächstes. Wenn du verheiratet bist, vielleicht erinnerst du dich noch dran, wie das war, als ihr auf Hochzeitsreise gefahren seid, weil ihr sowas gemacht hat. Wie das war, so diese ersten Momente kurz nach der Hochzeit. Der Himmel hängt voller Geigen. Wenn man so in das, wenn ihr Bilder gemacht habt, die haben doch alle so einen rosa Stich, oder? Da ist alles toll, das ist alles wunderbar, es gibt überhaupt keine Probleme. Man möchte da die ganze Zeit bleiben. Der Ärger ist halt, dass so eine Hochzeitsreise nicht ewig anhält. Und dann kommt man irgendwann so in diese Mühlen des Alltags zurück und dann merkt man, irgendwie war das jetzt nicht die ganze Zeit wie Hochzeitsreise. Und der Alltag, dann fallen einem vielleicht auf, dass da die Socken im Waschbecken liegen oder keine Ahnung, was die Probleme sind, die dann da sind, warum der einen das nicht wegräumt oder nicht sagt oder keine Ahnung was. Und dann merkt man, ach, ganz so toll ist das mit der Liebe auch nicht, wo man eben noch dachte, es ist alles rosa-rot, wochenlang im Album nur noch schwarze Bilder. So ist dieses Extrem. In den Alltagsdrucksituationen geht die Liebe manchmal verloren und wird immer weniger, zieht sich irgendwie so nur noch auf so einen kleinen Kern zurück. Und Petrus sieht genau das, wenn er sagt, in dieser Situation der Fremde braucht ihr diese Aufforderung, bringt euch die tiefe und herzliche Liebe entgegen, so wie in der Hochzeitsreise. Also jetzt waren die Christen nicht alle miteinander verheiratet, was hoffentlich auch gut war für sie. Aber trotzdem geht es ja um Liebe im Miteinander, die Christen haben sollen füreinander. Zieht jetzt gerade, wo der Widerstand von außen so groß ist, nicht die Liebe zurück. Geht gerade dann liebevoll miteinander um, wenn von außen Angriffe auf euch draufkommen. herzliche und tiefe Liebe, das macht christliche Gemeinschaft aus. Und er geht sogar noch weiter, zitiert aus dem Alten Testament, eine solche Liebe deckt viele Sünden zu. Nein, Liebe ist kein Verschleierungstuch, so das Mäntelchen der Liebe, was wir überall drüber decken können, den Teppich, wo aller Quatsch drunter gefegt werden kann. Aber die ursprüngliche Liebe zu Gott und die ursprüngliche Liebe Gottes zu uns macht es ja überhaupt möglich, dass wir lieben können. Wenn uns klar wird, dass Gott uns geliebt hat zu einem Zeitpunkt, wo an uns gar nichts Liebenswürdiges war, wo wir ihm im Bild gesprochen eigentlich ins Gesicht gespuckt haben die ganze Zeit, da liebt er uns und gibt sein wertvollstes Jesus für uns. Wir sind dann wir, dass wir zu unseren Mitchristen und zu unseren Mitmenschen die Liebe zurückhalten, die vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten gemacht haben, wie gestern nicht gegrüßt. Wir sind wir, dass wir Liebe zurückhalten an solchen Punkten. Gottes Liebe in Jesus nimmt die Schuld aus der Gleichung, die bis dahin im Leben drin war. Und dann können auch wir sie aus der Beziehung zu den Mitmenschen nehmen. Wir müssen da nicht drauf beharren. Wir müssen das den anderen nicht vorhalten. Wir müssen es ihnen nicht hinterhertragen. Wir dürfen vergeben. Wir sollen einander vergeben. Und wenn man wirklich lieben will, muss man nicht das Böse mit Bösem vergelten, sondern das Böse mit Gutem vergelten. Das Ziel ist Wiederherstellung. Und das ist anders, als es in unserem Umfeld an vielen Stellen gelebt wird. Und dann bilden auch Christen in der Gemeinde einen Kontrast zur Gesellschaft. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, die nächste Aufforderung, die Petrus uns mitgibt, auch ein Ausdruck davon, wie die herzliche Liebe aussehen kann. Ein so wichtiger Dienst. Und um das zu verstehen, müssen wir uns noch mal kurz in die Situation der Christen damals zurückversetzen. Sie waren keine Mehrheit. Und sie haben in einer Zeit gelebt, wo unterwegs sein oftmals auch gefährlich war. Man war zu Fuß unterwegs oder vielleicht noch irgendwie mit einem Esel, der einen begleitet hat. Der hatte dann auch vier Beine und nicht nur zwei. Aber man war da unterwegs, hat sich dann von Ort zu Ort weitergebracht und musste hoffen, dass man nicht draußen übernachten musste, wo man dann irgendwann überfallen wird. Und wie gut ist es, wenn ich an einen Ort komme und weiß, da sind auch Christen und bei denen kann ich wohnen. Und von denen werde ich nicht gezwungen, wenn ich jetzt zu denen komme, dass die sagen, ja, wir haben einen Gast und dann lasst uns mal unserem Lieblingsgötzen opfern zu seiner Ehre. Und die Christen müssen sagen, ich kann nicht bei eurer Götzendienst mitmachen, ich habe nur einen Gott. Das könnte diese Gastsituation ganz schön belastet haben. Wie gut, wenn ich weiß, ich kann zu Christen kommen und da beten wir gemeinsam zu Jesus. Und da muss ich nicht davor mich fürchten, dass das schwierig und gefährlich, herausfordernd, bedrohlich werden kann, wo ich vielleicht jetzt zu der Zeit, als Petrus das geschrieben hat, noch nicht so stark, aber einige Jahre danach schon damit rechnen muss, dass ich umgebracht werde, weil ich mich zu Jesus bekenne. Es war also wichtig, solche Orte der Annahme zu finden, ein großes Geschenk, eine tiefe Stärkung. Und es geht noch weiter. Gastfreundschaft war für die Gemeinde zentral wichtig. Die Christen hatten keine Gemeindehäuser, wo sie sich treffen konnten. Die brauchten Leute, die bereit waren zu sagen, in meinem Haus kann der Gottesdienst stattfinden. Auch wenn das wiederum Widerstand hervorruft, wenn die Nachbarn auf einmal sagen, was bist denn du für einer, dass bei dir diese komischen Meetings da stattfinden können? Geht's noch? Hast du sie noch alle? Was heißt das für unsere Nachbarschaft? Du ziehst den Zorn der Götter auf dich, wenn du das tust. Und dass da trotzdem Leute bereit waren zu sagen, ihr könnt zu mir kommen, mein Haus steht euch offen. Und dann zeige ich, wenn ich mein Haus öffne, etwas vom Leben, den alltäglichen Glauben ganz ohne Sonntagsgesicht. Ist das möglich? Und wenn wir jetzt natürlich das für uns übertragen, können wir sagen, Halleluja, wir haben ein Gemeindehaus, wir haben diese Probleme nicht, aber es wäre doch schön, wenn Gemeinde nicht nur sonntags hier in diesem Haus stattfindet, sondern auch unter der Woche wir die Gemeinde zu uns nach Hause holen. Es muss jetzt nicht alle sein, ich glaube, so viel Platz haben die wenigsten von uns, aber dass man sagt, ich kann ja einzelne Leute auch einladen, die können zu mir kommen. Mein Haus ist dafür offen, dass der Hauskreis bei uns stattfindet. Mein Haus ist dafür offen, dass wir uns zum Essen treffen können, dass wir abends zusammensitzen können, dass wir uns zum Beten treffen können. Auch wenn das vielleicht heißt, die Leute sehen, wie ich mich auch zu Hause benehme. Sonntags für die eine Stunde kriege ich das ja vielleicht hin, mich am Riemen zu reißen, aber zu Hause, wie sieht das denn da eigentlich aus? Eben ohne Sonntagsgesicht. Kann ich Leute in mein wirkliches Privatleben reinlassen? Möchte ich, dass Menschen in mein Haus, in meine Wohnung hineinschauen können? Oder habe ich doch noch irgendwas zu verstecken? Offenheit zu leben ist oftmals auch ein Kontrast zu unserer umgebenden Gesellschaft. Und was für ein Dienst kann das sogar sein? Petrus schreibt hier ja Gastfreundschaft gegenüber den Geschwistern. Das heißt, es geht um Mitchristen. Aber wenn ich mein Haus auch denen öffne, die noch nicht an Jesus glauben und dann da ganz normal leben kann als Christ. Eine Möglichkeit, auch von Jesus weiterzugeben. Und Petrus nennt noch als letzten Punkt, dient einander mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Oder anders ausgedrückt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und auch das ist wieder ein deutlicher Unterschied und auch ein Kontrast. In unserer Gesellschaft geht es doch nur um mich. Ich brauche meine Fähigkeiten für mich und mein Vorankommen und meinen Erfolg, meine Leistung, mein Besitz. Das ist doch unsere Werkseinstellung, die wir haben. Damit ich möglichst gut dastehe in allem. Mein Selbstbild, mein Ego. Und Petrus zieht das Ganze auf links und sagt, dient nicht euch, sondern dient den anderen. Setzt die Gaben, die ihr habt, für die anderen, für den Nächsten ein. Die Gaben und Fähigkeiten, die ihr euch gar nicht selbst zugelegt habt, sondern die Gott euch geschenkt hat, nutzt sie für die anderen und zu Gottes Ehre. Es geht nicht zuerst um mich und meine Interessen. Und Petrus zeigt ja an zwei Stellen, wie das aussehen kann. Seine Gabenliste ist ein bisschen kürzer als die, die wir sonst im Neuen Testament manchmal finden. Bei Paulus ist das dann ja sehr ausdifferenziert und genau erklärt, was es da alles geben kann. Petrus unterscheidet hier nur zwei Möglichkeiten der Gaben. Auf der einen Seite sind es die Wortgaben, wo jemand Worte von Gott spricht, und auf der anderen Seite die Tatgaben, also praktische Aufgaben. Und beides koppelt er zurück an Gott und sagt auf der einen Seite, durch die Worte, die geredet werden, soll Gott erkennbar werden, soll Gott verkündigt werden. Dann ist da kein Platz für eigene Selbstdarstellung, wenn er, Gott, im Mittelpunkt der Worte steht. Und Gott gibt die Kraft dafür, praktische Dienste und Aufgaben zu tun. Das heißt, dann ist da auch kein Platz dafür, mich zu überheben für meine Fähigkeiten, meine Kraft und meine Kreativität, die ich habe, weil es ist ja alles sein Geschenk, was er gegeben hat, zu seiner Ehre und zum Wohl für die anderen. Das ist verantwortlicher Umgang mit Gaben und Fähigkeiten oder wie Petrus es nennt, das ist gute Verwaltung der Gnade Gottes. Gnade Gottes, auch unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, die wir haben, sie sind Geschenke. Wir haben nichts dafür getan, dass wir sie bekommen haben. Und deswegen nutzen wir sie, dass wir Gott dadurch auch ehren und den Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus auch helfen, dienen können, sie unterstützen können. Und damit schließt Petrus diesen Abschnitt ab, wo er sagt, Kontrast leben in dieser Welt. Denn sowohl für das Leben in der Gemeinde als auch im nichtchristlichen Umfeld gilt, Gott gehört die Ehre. Ihm gehören Ruhm und Macht für immer und ewig. Denn er sitzt auf dem Thron. Er steht auch darüber, auch in der fremden Situation. Und damit sind wir der stärkste Kontrast zu unserem Umfeld, zu dieser Welt, in der wir leben, weil wir eine Autorität kennen, die über dieser Welt steht, die uns auch Sicherheit gibt, wenn alles unsicher wirkt, die uns hält, auch dann, wenn wir uns innerhalb dieser fremden Umgebung vielleicht nicht gehalten fühlen. Und hoffentlich wird das in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Reden erkennbar, dass wir, wenn wir mit Jesus leben, von ihm bestimmt sind, in dem, was wir tun. Denn wenn der Kontrast nicht mehr besteht, dann sind wir als Christen, vor allen Dingen und letztlich auch Gott, als Kern unseres christlichen Glaubens in dieser Welt nicht mehr richtig erkennbar. Von daher, lasst uns mutig ein Kontrast in dieser Welt sein, in dieser Welt und nicht außerhalb. Wir beten. Herr Jesus, und dafür beten wir, dass du uns diese Kraft gibst, lebendige Fische zu sein in dieser Welt, die sich nicht verstecken, die nicht sich zurückziehen, sondern die mutig auch in den Umfeldern, in denen wir stehen, leben können und von dir reden und für dich leben können, dich weitersagen können, in unseren Familien, in der Nachbarschaft, an den Arbeitsstellen, da wo du uns hinstellst. Herr, es ist oftmals spannend, schwer und schön, als Christ zu leben, Und an manchen Punkten haben wir es schon mitbekommen, dass sich Menschen von uns abwenden, weil wir mit dir unterwegs sind, weil sie sich mit Glauben und mit dir nicht auseinandersetzen wollen. Da schenk uns die Liebe für die Menschen um uns herum, dass wir sie nicht vergessen und dass wir trotzdem weiter versuchen, auch für sie da zu sein, sie zu unterstützen, von dir weitersagen zu können und dass wir trotzdem auch weise entscheiden können, an welchen Punkten ist es auch dran, diesen Kontrast auch dadurch auszudrücken, dass wir eben nicht bei allem mitmachen können, dass wir nicht alles unterstützen und alles gutheißen können, was so läuft. Aber dass wir dabei auch nicht lieblos sind, sondern auch das begründen und sagen können und auch dadurch dich verkünden in dieser Welt. Und lass uns das auch üben hier in der Gemeinde, im Miteinander, was wir haben, dass wir offen sind füreinander, dass unser Miteinander von Liebe immer wieder bestärkt und bestimmt wird, auch da, wo es Gründe gäbe, sich zu zerstreiten oder unterschiedlicher Meinung zu sein, wo wir einfach auch, weil wir Menschen sind, in aller Unterschiedlichkeit aneinander schuldig werden, dass wir da vergeben können und dadurch auch die Liebe neu sichtbar und erlebbar werden lassen, dass wir offen sind füreinander, dass wir Gastfreundschaft auch leben und üben können und dass wir einander dienen, füreinander da sind, dass wir uns helfen, uns unterstützen, von dir reden, ermutigen, mittragen, mitweinen, wo es nötig ist. Segne du auch die Gemeinschaft in der Gemeinde und das Miteinander und gib du uns die Kraft, dass wir da, wo wir sind, zu deiner Ehre leben. Amen.